coucou et hop là, le Tour de France est en plein cours et après des étapes éprouvantes dans la chaleur du sud, le coureur profite d'une journée de calme au joli Cantal.
Après ses directions l'est, passant Vichy, les circuits de Magny-Cours, Chalon-sur-Saône et Belfort. L'étape du Markstein est probablement la plus accessible pour les fans allemands du peloton. Et pourquoi pas y aller à vélo? On recommande d'ailleurs la Picambière tant que vous y êtes.
La chance de voir les coureurs passer n'est pas partagée malheureusement par presque un millier d'arbres abattus au printemps pour sécuriser la route dans les Vosges près de Cévennes. C'est le Tour de France et sa loi. On espère que notre Bundesliga garde la pêche malgré un premier temps un peu conflictuel. Après tout, le Tour se termine à Paris. Jusque-là, tout est encore possible. Enfin, on y croit.
So, merci, 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 vielen Dank. Wie letztes Jahr auch schon, auch wieder eine Co-Produktion von Magdalena, Theresia und Franzi. Franzi ist die Organisatorin. Drei französisch sprechende Girls haben heute ein Intro eingeschickt. Du befindest dich im Besenwagen. Ende der ersten Woche Tour de France, erster Ruhetag. Montagmorgen haben Paul und ich uns hier versammelt, um nachzubesprechen, was letzte Woche passiert ist. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss. Ich wollte jetzt gerade sagen, drei spannende Tage liegen hinter uns. Ich würde eher sagen, ein spannender Tag und vielleicht drei spannende Finals.
Ja, aber keine Ahnung. Ich dachte mir so, die Donnerstagsetappe natürlich wieder irgendwie so für die GC-Fahrer, die irgendwie so vom anderen Stern fahren und die drei Tage danach, also eigentlich kamen zwei Tage, wo ich mir dachte, ach, endlich normale Leute. So, einfach mal wieder so normale Radrennen gesehen. Irgendwie Feld holt, Ausreißergruppe ein, Sprint passiert, Vallier gewinnt. Endlich alles wie im Radrennen sonst.
Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich hier unseren Sprint-Spezialisten nicht mit am Start, Andi, der es ganz gerne auch mal gut analysiert. Was hast du irgendwie so rausgenommen aus diesen? Bevor wir da reingehen, lass mal kurz über Vingegaard reden, weil dir ist was aufgefallen. Dann können wir über das aktuelle Geschehen reden.
Ja, also ich versuche natürlich so gut wie es geht, so viele Radsportmedien zu verfolgen, auch wie es gibt, um mir da so einen Überblick zu machen. Und was mir schon seit Anfang der Tour de France aufgefallen ist, also erste Etappe gewinnt ja quasi Jonas Vingegaard, in Anführungszeichen, das ist ein Teamzeitfahren. Er fährt aber als erster über den Zielstrich, Erfolg für Wismar. Und ab Tag 2 hat er ja dann immer so ein paar Sekunden auf Tadej Pogacar verloren. In kurzen Bergaufsprints und spätestens am Tourmalet dann halt tatsächlich 2 Minuten plus. Und ab Tag 2 wurde Jonas Vingegaard eigentlich, wie soll man sagen, gebasht, zerlegt von verschiedensten Medien aus Deutschland und auch international. Alle haben ihm mentale Schwäche vorgeworfen. Er sei wegen dem Giro, das sei eine Fehlentscheidung gewesen, auch für die ganze Mannschaft. Sie seien alle nicht frisch. Ich muss mich da doch stark wundern. Also Jonas Vingegaard fährt halt augenscheinlich wesentlich besser nochmal als der komplette Rest, der ja mega frisch ist und extra nur für die Tour de France scheinbar trainiert hat. Dann Bradley Wiggins, okay, das war jetzt wirklich by the move, das war wirklich ein Schrott-Take, glaube ich. Der wurde auch von allen oder von vielen Leuten so einsortiert, meinte, er sieht die Gefahr, dass Jonas Vingegaard diese Tour nicht zu Ende fährt, so wie er aussieht. So, hä?
Aber ich
Leute, hab, also, der Typ also, ist mit Abstand der zweitbeste Fahrer in dieser Tour de France und der Welt und hat das jetzt circa, weiß ich nicht wie oft, bewiesen. Jonas Vingegaard hat 0 Streichergebnis, wenn er nicht schwer verletzt ausscheidet. Er ist der konstanteste Fahrer und wenn es Tadej Pogacar nicht gäbe, würden wir uns darüber aufregen, dass Jonas Vingegaard Rundfahrten immer gewinnt. Und er wird auch hier, wenn nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt, Zweiter werden. Das hat er auch bei der Tourmalet-Etappe wieder gezeigt.
Ja, auf jeden Fall das halt bei The Move, keine Ahnung, Alter, ich glaube, also ich habe jetzt im Podcast nur ein paar Ausschnitte gesehen, höre mir nicht im Kompletten an. Und du merkst halt schon, die versuchen halt immer irgendwelche Takes zu bringen. Also irgendwas, was man, ja, irgendwas, Clickbait, was man rausziehen kann fürs Internet. Und also das nehme ich auch alles nicht so richtig ernst. Von daher. Und auch so ich war so ein bisschen Wiggins-Fan nicht, aber so ein bisschen eine verlorene Seele für mich gerade auch. Ich hoffe, er findet wieder auf dem richtigen Weg zurück, so ungefähr. Wie du schon sagst, ne, ist auf jeden Fall der zweitbeste Rennfahrer oder Rundfahrer, nicht Rennfahrer, Rundfahrer, den wir momentan haben. Und klein im Vergleich zu Pogacar sieht erstmal jeder in Anführungsstrichen schlechter aus, aber es sind trotzdem immer noch krasse Leistungen. Und ich habe ja auch gesagt, ich glaube auch, dass er aufpassen muss, dass er quasi nicht zu sehr versucht, irgendwas zu machen, um dann dadurch vielleicht irgendwie irgendwann mal eins auf den Deckel bekommt. Aber er ist trotzdem der zweitbeste im Rennen. Also das ändert daran nichts. Die anderen sind im Kollektiv, könnten sie ihm vielleicht gefährlich werden.
Wie lange sehen wir Jonas Vingegaard jetzt Rundfahrten fahren? Er regeneriert sehr gut, ist jetzt auch 2 Tage Sprint und konnte chillen. Und in Woche 1 muss er natürlich noch so fahren, dass er sich selber sagen kann, ich tue jetzt alles, um diese Tour de France vielleicht sogar gewinnen zu können. Gut, Tourmalet-Etappe war jetzt halt schon mal wieder ein Dämpfer, aber trotzdem kommt er noch alleine an vor diesen 6 bis 8 Leuten, die ihn da jagen. Also, naja, egal. Okay, ich frage mich nur, was die Leute dazu bewegt, sich so abzuarbeiten. Die brauchen Themen und irgendwie ist er ihr designiertes Opfer.
Aber ja, gehen wir mal rein ins aktuelle Renngeschehen. Ich glaube, also auch daraus ergeben sich dann ja noch andere Themen, die wir irgendwie mit besprechen wollen.
Stopp. Zum Ruhetag hin, den wir heute haben, habe ich auch eine kleine Voicemail noch bekommen. Und zwar von unserem Freund Michael Hessmann, der vielleicht auch noch mal ein bisschen Einblick in so ein bisschen das Gefühl von dieser Tour de France gibt. Zumindest, dass er und seine Mannschaft da jetzt gerade haben. Movistar, wir haben jetzt noch nicht allzu viel gesehen. Gestern war, glaube ich, Pablo Castrillo mit in der Spitzengruppe. Aber ansonsten noch nicht mit großartiger Anwesenheit geglänzt. Aber hier vielleicht die Erklärung. Also, Michael Hessmann.
Hi, Basti. Mir geht's jetzt wieder ziemlich gut. Letzter Tag vom Ruhetag. Erste Woche gerettet. Ich bin vielen Gruppen mitgesprungen, vielleicht ein bisschen zu viel. Habe mich eigentlich echt richtig gut gefühlt. Das war aber leider die ganze Woche nicht so, weil ich so ähnlich wie Kian auch mit irgendwie einem, Magen-Darm-Infekt zu kämpfen hatte. Und ich wirklich so, wann war das? Irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so die Tage lag ich richtig, richtig flach. Da war mit Fieber und allem Möglichen und dann hat sich es bis Sonntag hingezogen, weil durch die Hitze und die viele Flüssigkeitsaufnahme und Gels und so weiter wird der Darm dann auch nicht besser. Dann hat sich es eigentlich bis gestern hingezogen, dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Und ich hatte auch viel Angst schon. Im Tourmalet war das erste Mal wirklich im Sprinter-Gruppetto. Viel Angst, es nicht zu schaffen. Aber ja, jetzt geht's weiter und meine Augen sind vor allem ganz stark auf die Vogesen gerichtet, weil da werden unfassbar viele Leute aus Freiburg kommen oder generell Leute aus meinem Umfeld und da freue ich mich extrem drauf.
Ja, schön Magen-Darm einmal im Rundgang. Bei der Hitze und da, was auch schon sagten, also ich meine, ich glaube, das mit den Gels, die musst du eh konsumieren, also die Menge, aber halt dann noch diese Menge an Flüssigkeit da on top. Und dein Körper ist dann eh auch so dermaßen überlastet mit allem, was gerade so in der Umwelt passiert.
Magen-Darm nicht funktioniert und du dann Flüssigkeit nicht richtig aufnehmen kannst auch und sowas, weil das kenne ich von mir, wenn der Magen streikt. Und da ist ja in der Hitze, ist ja wirklich, also ich habe eben nochmal geschaut, aber tatsächlich Kian Uijtebroeks, ja leider schon die Tour de France verlassen. Mhm. Movistar also gerade. Naja, aber jetzt natürlich carte blanche für alle. Und ich drücke Michel stark die Daumen, dass er da jetzt drüber ist und sich ein bisschen erholt. Und wir ihn in ein paar Ausreißergruppen sehen und dann vielleicht sogar in den Vogesen.
Genau. Aber jetzt gehen wir mal zu den Sprintetappen. Also, wir hatten zwei Tage mit Sprints. Beide wurden von Tim Melier gewonnen. Der, der erste Tag. Also, sagen wir so, man muss sagen, dass Astana hat auf jeden Fall, also da hat sich einiges getan im Winter. Also, die fahren ein unglaublich gutes Leadout, muss ich sagen. Auch sehr souverän und zumindest für meine Augen.
Auch ein Max Kanter ist präsent.
Genau. Ja, klar, also ich meine, es kommt natürlich auch das Leadout, aber ich finde auch taktisch fahren die gut, also wie sie um Kurven fahren und so, als Einheit. Und das war irgendwie cool zu sehen. Ja, da den ersten Sprint gewinnen halt Tim Melier. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie weit wir auf den eingehen wollen, aber ich fand jetzt den zweiten Tag, den er gewinnt, also am Samstag, das war so ein bisschen Mario Kart. Das war so ein bisschen Mario Kart-like, als wenn er da irgendwie nochmal so ein Bonus-Ding bekommen hätte. Über so einen Bonus darüber gefahren ist für extra Speed, weil der kam ja wirklich aus dem Niemandsland.
Ich sag dir aus meiner Perspektive, wie das aussah. Viele Hörer können vielleicht relaten. Ist schon mal jemand Jedermann-Rennen gefahren? Sowas wie rund um Köln oder so? Bei Jedermann-Rennen ist es manchmal so, dass es eine kurze und eine lange Strecke gibt. Bei rund um Köln ist das so. Und die starten so, dass man oft dann dumm ähnlich zusammen ankommt. Dann kommen die Spitzengruppen aus der langen Runde und aus der kurzen Runde und fahren alle ihren Sprint. Und das kann sich manchmal so ein bisschen überlappen. Und der Sprint von Tim Melier in der Samstagsetappe, der sah für mich so aus, als wäre der aus einem anderen Rennen gekommen. Und aus einer anderen Leistungsklasse. Und wäre so von hinten an allen vorbeigefahren. Seinen eigenen Sprint.
Was man sagen muss, ist Mathieu eigentlich wäre ein gutes Leadout gefahren. Also Mathieu van der Poel für Jasper Philipsen. Mhm. Am Freitag hat er, glaube ich, einen Ticken zu früh abgesetzt. Aber am Samstag würde ich sagen, so vom Timing her war es eigentlich echt ganz gut. Aber du hast ja richtig gemerkt, ey, die sind irgendwie auch schon gesprintet, so, diese Fraktion. Also Max Kanter, Jasper Philipsen, aber die sind nirgendwo hingefahren. Also die sind losgefahren und also, wie du schon gerade beschrieben hast, sind so bei ihrer Geschwindigkeit geblieben. Und dann kam da so aus dem Nix mit Bini Gemay am Hinterrad Tim Melier nach vorne geschossen und das sah echt krass aus. Also der war wirklich wie aufgezogen. Also es war ein richtig krasser Geschwindigkeitsunterschied. Klar, der hat ein bisschen Windschatten noch haben können, so ein bisschen Sog, aber das war schon sehr beeindruckend und der lag danach auf jeden Fall erstmal im Koma. Er hat sich in irgendeine Ecke gesetzt auf eine Treppe und erstmal so ein paar Minuten über Kreuz geschaut. es war auf jeden Fall ziemlich spektakulär. Aber da in dem Zusammenhang gab es da, glaube ich, auch von Sören Varenskold, der war nicht ganz so amused von Bini Gemay, der auf der Etappe Zweiter wird.
Nee, es gab ganz klare Fahrer-Bingo-Edition von Sören Varenskold, der von Benjamin Gemay nach der Etappe meinte, ich habe leider das Zitat jetzt gerade nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ja, dass er komplett geschockt ist, wie Gemay da im Finale gefahren ist und ihn komplett quasi aus der Kurve gedrückt hat und immer wieder auch weggedrückt hat aus seiner Position und dass das ja aus seiner Sicht überhaupt nicht geht und ich glaube, Gemay ist auch nochmal verwarnt worden dafür.
Ich lese aber mal vor. He pushed it like crazy. It makes me pretty angry. He pushed me throughout the entire corner. It was really irritating. He bumped into me several times and rode like a complete idiot. Und
also stabile Fahrer-Bingo.
Die beiden
Gemay was warned by the officials of intimidation.
Ja, aber was ich sagen muss, mir ist jetzt echt schon aufgefallen bei den beiden Sprints, da gibt es extrem viel, also Schulterberührung gibt es ja immer, aber die Intensität dessen ist schon auf jeden Fall deutlich zu sehen. Also ist mittlerweile so, dass du es echt aus der Helikopterperspektive echt ganz gut siehst, dass die Jungs sich da gegenseitig schon ein bisschen auch einen reinlehnen. Und mal gucken.
Aber erstaunlich wenig Stürze dieses Jahr, oder?
Ja.
Also bis jetzt für Woche 1 Tour de France statistisch, glaube ich, nicht schlecht. Auch nur, ich meine, ich weiß nicht, ob die gestern schon mit einbezogen sind, 8 Leute bis jetzt ausgeschieden. Was relativ wenig ist. Und vor allem auch die Hitze betrachtet nochmal. Ne?
Ja. Ja, also also richtig viele Stürze gab es ja, oh, ich glaube 2, 3 auf der Etappe, die Olaf Kreu gewinnt, ne? Der, wo wir schon drüber gesprochen haben, die ein bisschen tricky war. Aber sonst stimmt schon, relativ wenig Stürze. Ich weiß nicht, ob es mit der Hitze zusammenhängt, dass sie alle so leicht ein Sitzen haben, quasi, und deswegen nicht so aggressiv reinhalten. Aber ja, das ist schon auffällig. Ja, aber ist ja gut. Also wenigstens etwas Positives.
Ja. Ja, wir haben noch deinen Tag zu Lidl Track und einmal kurz die Hitze an sich, die wir besprechen müssen.
Jetzt gestern auf der Sonntag-Etappe hat man ja auch wieder gesehen, da war eine Ausreißergruppe und die am Ende auch ankommt, mit wo Mathieu van der Poel gewinnt, aber in der Gruppe waren auch wieder 2 Lidl Track-Fahrer mit Quinn Simmons und Derek G. West. Also mit 2 Leuten vertreten hinten wiederum im reduzierten, ich weiß nicht, ob man es noch Hauptfeld nennen kann. Ich glaube, Gruppetto war wahrscheinlich größer als das Hauptfeld. Ja. Weil Zentralmassiv,
ich glaube,
ist eh immer heiß. Und man hat es auch gesehen, so wenn man im Eurosport geschaut hat, die haben auch ab und zu mal den Asphalt gezeigt, der hat wirklich geklebt. Also es ist unglaublich. Also wenn es nicht so warm ist, ist es schon echt räudig, da zu fahren. Es klebt richtig die Straße und jetzt bei der Hitze noch mehr. Also ziemlich reduziertes Feld. Und auch in der Gruppe waren, ich glaube, Carlos Verona, und dann Ayuso und Skelmoser. Also auch nochmal, die waren nachher dann irgendwann dann um Mats Petersen. Und das heißt, die waren dann zwischenzeitlich in der Gruppe Richtung Finale halt einfach auch zu 6, wo sie versucht haben, nochmal dann quasi nach vorne hinzufahren. Und da muss ich sagen, das ist schon eine starke Mannschaftsleistung, wenn du siehst, dass bei Red Bull Buransgrohe waren nur Lipowitz und Evenepoel, die waren komplett sonst isoliert. Klar, UAE unglaublich stark. Selbst bei Wismar waren nur noch Jorgensen und ich glaube Pellizzari da. Vielleicht Sepp Kuss auch noch. Aber es waren auf jeden Fall viele Teams, zum Teil noch.
Ja, Piganzoli, genau, nicht Pellizzari.
Piganzoli, genau. waren nicht mehr so vertreten und ja, zum Beispiel auch von Jaco Alula war halt. Ja, das war halt Michael Matthews da, ne? Der. Ja, also deswegen, da hat man schon gesehen. Ich finde, so als Mannschaft fand ich stark.
Haben noch 2 in den Top 10 auch. Skelmose und Ayuso. Und die halten sich, glaube ich, beide auch noch bedeckt. Also Skelmose ist auch nicht hinterhergefahren. Auch jetzt, wenn man sagen könnte, okay, Skelmose wird die Tour nicht gewinnen. Sollte aber Ayuso ausscheiden, muss man trotzdem irgendwie versuchen, auf einen Top 10 zu fahren. Also Lidl Trek hat jetzt nicht die allergeilste Saison gehabt bis jetzt. Und die sind schon Tour de France Etappensieg schon mal wichtig. Grüne Trikot dann wichtig. Also man könnte mit einem, und würde es nur der 5. Platz bleiben für Juan Ayuso, könnte man schon aus der Saison einen Erfolg machen. Und ja, die Mannschaft, die da ist, die ist jetzt auch wirklich, wirklich topfit, das sieht man. Sowohl die Klassiker-Fraktion als auch die GC-Fraktion. Bei Bora, ja, warum ein Jai Hindley da in dem Finale nicht mehr dabei ist, dem muss es eigentlich auch irgendwas sein oder nicht so gut gehen, ne? Also der ist auf jeden Fall derjenige, den man da noch erwarten würde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das Interview gegeben hat. Ich glaube sogar Florian Lipowitz, der meinte, so, die haben versucht, Van Giels in die Gruppe zu schicken und als es dann auch in der Hauptgruppe so richtig abging, war der dann tot und konnte da nicht mehr mitfahren, weil er vorher schon so oft versucht hat zu springen.
Ja, die Hitze
schon wenige.
Die Hitze spielt ja echt eine große Rolle gerade, aber
Wismar, UAE, Lidl auf jeden Fall mit richtig vielen Leuten da und Bora nur zu zweit und die 2 Kapitäne, die müssen sich dann selber verpflegen.
Also wie gesagt, Lidl finde ich wesentlich stärker, als ich es jetzt am Anfang erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Und das auch ist ein positives Zeichen, gab jetzt ja relativ radikale Veränderungen innerhalb der Struktur. Ich glaube nicht, dass die direkt die Auswirkungen haben, weil man wird ja nicht von einem auf den anderen Tag besser. Das heißt ja auch ein kontinuierliches Hinarbeiten, aber schön zu sehen.
Ja, ist eher der Formaufbau Richtung Tour de
France. Es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und du siehst es halt so, dass bei Red Bull dann so, finde ich aber auch über die letzten Jahre, ist es schon öfters aufgefallen, als die noch Bora hießen, immer manchmal so ein bisschen so bei solchen Etappen die Tiefe fehlt. Ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren dann einfach zum Teil nur Nils Pohle der einzige Nicht-Bergfahrer war, der irgendwie bei solchen Etappen irgendwie noch mit dabei war lange, als er noch für das Team gefahren ist. Damit zum Beispiel Emanuel Buchmann im Team noch hatte als Kapitän. Ja, mal gucken, wie es so die nächsten Etappen wird. Zentralmassiv ist, wie gesagt, manchmal schwerer, als es aussieht, wie augenscheinlich auch gestern.
Ja, also die Woche jetzt, die wird, sind zwar wieder zwei Etappen dabei, wo es theoretisch einen Sprint geben könnte, aber Zentralmassiv, Vogesen und dann Richtung Jura, Schweizer Jura, boah, da sind so harte Etappen dabei. Also jetzt schon die erste gleich wieder, glaube ich, am Dienstag ist super hart. Und Ende der Woche dann die Markstein-Etappe und diese Jura-Bergankunft, die ist auch heftig, also über 11 Kilometer und sehr steil. Da kannst dir gut die Schuhe ausziehen, obwohl da kein Alpe d'Huez, Madeleine oder irgendwas kommt.
Ja. Ist ja natürlich auch mal die Fahrweise, ne? Also ja. So wie UAE gestern auch Rad gefahren ist, also die Gruppe die ganze Zeit zwischen einer Minute, anderthalb Minuten gehalten. Und wo sie auch alle gefragt haben, warum die das machen. Und Pogacar am Ende also meinte ja, nee, wir sind halt einfach gefahren, so nach dem Motto. Also das ist okay, gut, also das weiß ich auch nicht.
44er Schnitt gestern.
Genau, ne? Deswegen lassen wir mal kurz auf Mathieu van der Poel zu sprechen kommen, weil ich finde, das war gestern so ein klassischer Tag, wo man, wenn man so die Gruppenkonstellation sieht, denkt, der gehört da eigentlich nicht rein. Also rein vom Körperbau und so. hat überragend die Etappe gewonnen, hat ja auch unglaublich viel dafür gesorgt, dass diese Gruppe überhaupt zum Ziel fährt, wo hinten ja dann doch irgendwann in diesem ganzen Chaos der Nachführarbeit, wo er erst dann Lidl Trek am Fahren ist, dann fährt Ineos, wo man sich gefragt hat, wofür fahren die eigentlich? Also fahren die für Bernals 11. Platz in Gesamtwertung, dann irgendwann fährt noch einer von Gofidis, so klassisch, alle werfen nochmal einen rein, aber nicht zusammen, sondern immer nacheinander. Und hat natürlich das vorne am Laufen gehalten, viele quasi Führungsarbeit geleistet, weil dann auch die anderen so ein bisschen auf schlau manchmal gemacht haben und Lücke gelassen und dann ist er immer wieder ein zweiter Posse auch rein, hat wieder eine Führung gemacht. Auf jeden Fall verdient der Sieg, extrem starker Sprint. Johansen kommt jetzt in Form, auf jeden Fall auch in der zweiten Woche oder zum Ende der ersten Woche und bin ich auch mal gespannt, wie er sich da noch irgendwie bewegt in der Gesamtwertung.
Pidcock natürlich ein bisschen durch technische Probleme da gehemmt, wobei ich auch fast nicht glaube, dass er den Sprint da gewinnt. Selbst, ich meine, das ist jetzt natürlich völlige Kaffeesatzleserei, aber Van der Poel, also Rothoft hat die letzten Tage schon so ein paar Strafen bekommen für irgendwie gefährliches Verhalten im Konvoi. Ich glaube, bei Alpecin, dadurch, dass Philipsen da bis jetzt nichts geholt hat, ist denen schon so ein bisschen der Stift gegangen und Mathieu hat das jetzt mit der Brechstange da rausgeholt und ich meine, ein Tour-Etappensieg ist dann auch schon ein Erfolg für die Mannschaft, da kannst du schon halbwegs zufrieden nach Hause fahren, also können die sich jetzt auch erstmal wieder zurücklehnen. Pidcock wäre der Einzige gewesen, der ihn hätte contesten können da aus der Mannschaft, ich denke Haaland, Johannessen ist auch so ein bisschen mit durchgefahren, um seinen GC vielleicht minimal wieder rauszuretten, haben natürlich da auch nicht nur ein paar Sekunden gebracht, wobei andere dann aus der Hauptgruppe rausgefallen sind.
War auf jeden Fall ein Arbeitstag, ne? Also das war
war ein Arbeitstag, das hast du auch gesehen und dann, also ich habe von einem anderen Medium gehört, dass sie meinten so, ja, warum ist Lidl Trek, wieso sind die denn nicht ein bisschen schneller gefahren da hinten, so, die mussten die doch einholen für Pedersen. Ich bin so, okay, ey, Leute, da fahren jetzt vorne 3-4 Leute durch, vielleicht 5, wenn du da einen von Ineos oder zwei noch mit rein zählst, die waren vorher in der Spitzengruppe. Die sind schon die sind komplett leer. Ja. Die konnten mit denen da vorne nicht mitfahren. Wieso sollten die jetzt schneller fahren können als die, die vorne weiterhin Vollgas fahren, auch zu viert? So im Leben nicht. Da hätte schon Pedersen mitfahren müssen oder die GC-Jungs da hinten. Oder UAE hätte noch seine Leute mit reinschmeißen. Aber wofür? Wismar und UAE, die dachten sich so, ey, macht, was ihr wollt. Wir sind halt da. Naja, okay, dann ganz kurz noch auf die Hitze eingegangen. Es gab auch jetzt relativ kontroverse Themen. Auch Fahrer haben kontroverse Themen reingeschmissen. Eine Etappe konnten die Zuschauer an manchen Stellen nicht wegen Waldbränden. Gestern die Etappe wurde verkürzt. Kann man auch drüber streiten, ob es die Etappe vielleicht sogar interessanter gemacht hat. Tadej Pogacar hat sich auf jeden Fall gemeldet. Und wenn Tadej Pogacar was sagt, dann hören natürlich alle zu. Und er meinte, er würde den Kalender mit Blick auf den zunehmenden Klimawandel eigentlich komplett ändern und würde in den heißen Monaten Juli, August eigentlich gar keine Rennen mehr irgendwo fahren, wo es so heiß werden kann. Und auch andere Fahrer melden sich natürlich zu Wort. Ich habe ein paar Interviews mit Teamärzten gehört, die meinen, es ist eh schon ungesund und das ist noch viel ungesünder. Und du kannst halt im Rennen, kannst du nicht wirklich kühlen. So, du kannst vorher kühlen, nachher kühlen, das funktioniert auch wunderbar, aber es ist schon hart. Und du hast, glaube ich, die Statistik ein bisschen gelesen, wie hoch die Temperatur tatsächlich dieses Jahr ist.
Ja, genau. Also man kann sagen, dass in den letzten Jahren, also letzten zwei Jahrzehnten, glaube ich, ging 20 Jahre zurück, sagen wir mal im Schnitt immer so 24 Grad. So, das war so die Durchschnittstemperatur. Das sind natürlich auch Alpenetappen, ne, und Pyrenäen, wo du dann oben auch mal ein bisschen kühler hast. Wir sind jetzt bei 32 Grad oder 33 Grad, die ersten 9 Tage. Und also wir sind ungefähr 8 bis 10 Grad wärmer im Schnitt. Und das ist halt brutal. Also es ist halt ein signifikanter Unterschied hinzu, dass du ja trotzdem jedes Jahr auf der Tour immer heiße Tage hattest. Ne? Also es war so normal, so ein paar Tage, wo du echt, meistens in den Pyrenäen, wo es echt hart war. Aber jetzt, das ist halt pervers und wie du schon gesagt hast, es ist ohnehin nicht gerade gesund, was die Jungs da machen und das noch on top. Ich habe jetzt irgendwo auch gelesen, dass die 450 Kilogramm Eis pro Tag jedes Team versucht irgendwie ranzuschleppen und dadurch einen mega hohen Wasserverbrauch auch haben und das halt echt schon schwierig wird, das auch logistisch alles hinzubekommen. Du siehst das mittlerweile im Ziel auch, weil es ist ja alles sehr professionell mittlerweile, Flaschen, bestimmtes Label von irgendeiner Marke, wie auch immer. Das sind jetzt einfach diese ganz billigen Plastikflaschen aus irgendeinem Supermarkt, wo du siehst, Hauptsache irgendwas zum über den Kopf schütten. Ja.
Ja, also ich denke, alle machen Heat Training und so weiter. Man ist so ein bisschen grundadaptierter als in den letzten Jahren auch sowieso. Aber ich denke, je länger die Tour de France geht, desto schwieriger wird es. So eine Weile lang kann der Organismus das, glaube ich, gut überstehen, wenn du schon trainiert bist. Also würde man nicht Heat Training machen, glaube ich, wäre das schon viel schlimmer mit den gesundheitlichen Auswirkungen. Wir hätten auch schon viel mehr Dropouts. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber wenn das so weitergeht und Richtung Woche 3, glaube ich, könnten wir mehr Fahrer sehen, die Tour de France verlassen als sonst.
Genau.
So, super last minute bekommen wir noch einen Lagebericht aus Team Alpecin von Sylvain Dillier. Der erklärt am Ende seiner Nachricht auch, wieso das ein bisschen länger gedauert hat und last minute kommt.
Hi Bastian, hallo Besenwagen-Podcast. Ja, ich melde mich hier vom ersten Ruhetag der Tour de France vom Zentralmassiv. Nachdem die Tour echt richtig hitzig gestartet ist, haben wir uns hier einen etwas kühleren Ort für den Ruhetag zugewiesen bekommen. Und auf jeden Fall genieße ich das jetzt schon mal ein bisschen kühlere Bergluft. Tut echt gut. Und ja, auf jeden Fall konnten wir ja die erste Woche mit einem Hoch beenden. Mathieu hat die 9. Etappe gewonnen. Und das tat allen vom Team super gut. Die Sprintetappen sind nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wobei unser Leadout sehr gut funktioniert hat, ja, ist dann das Resultat ein bisschen ausgeblieben und von daher war die MWDP-Show von gestern ganz gut. Was dann weniger gut war, ist, wo wir ins Hotel gekommen sind, ziemlich spät am Abend und vielleicht das abgefuckteste Hotel, dass ich je in meinem Leben gesehen habe, uns da erwartet hat und das für einen Ruhetag. Das ist dann weniger spaßig. Aber hey, das sind halt auch die Seiten der Tour de France. Ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und auch das werden wir überstehen. Auf jeden Fall heute mal Beine hoch und morgen geht's dann weiter.
Richtig. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Denkt daran, dass morgen am Dienstag eine neue Folge von Gravel Podcast rauskommt, Besenwagen Gravel, mit Bikepacking-Geschichten vom guten Simon. Und genau, dann
Ja.
Hören wir uns wieder.
Sollte Andi am Mittwoch immer noch fehlen, wovon wir ausgehen, aber keine Sorge. Macht euch keine Sorge um uns. Andi kommt zurück.
Genau.
Dann nehmen wir vielleicht Simon auch bei der Donnerstagsfolge mal mit rein für die Tour de France-Besprechung.
Er weiß davon noch nichts, aber jetzt weiß er es.
Doch, er weiß schon.
Achso, okay. Sehr schön.
Macht's gut, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bye, bye.
Bye, bye, ciao.